Herzlich willkommen hier bei Ihrem Bodensee-Podcast.ch aus der Galerie Laatzer in Kurzrickenbach. Mein heutiger Gast, er ist gebürtiger Leipziger, via Wolfsburg und Österreich in den schweizerischen Thurgau gezügelt. Und ich freue mich auf den CEO der Denner AG Schweiz, den Thorsten Friedrich.
Hallo Patrick.
Lieber Thorsten, schön, dass du da bist. Denner gibt es ja schon einige Jahre. Ich glaube, die Ursprünge gehen auf das Jahr 1860 zurück. 1967 dann die erste Filiale in Zürich eröffnet. Die gibt's immer noch. Im kurzen Vorgespräch hast du mir erzählt, das soll sogar mal ein Museum werden. Das ist natürlich klasse. Die Denner AG muss ich nicht genauer beschreiben. Ich weiß nur, 2024 gab's einen Nettoumsatz von rund 3,9 Milliarden Schweizer Franken. Das ist, ja,
die nicht kleine, ganz wenig, oder?
Nicht ganz wenig. Also ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Lieber Thorsten, du bist ja kurz hier nur den Hügel runtergekommen und meine Zuhörerinnen und Zuhörer wollen dich natürlich etwas besser kennenlernen. Ich habe eben das Wort Leipzig erzählt, verraten. Du bist also ein Kind der DDR. Welche Erinnerungen hast du denn noch an die Ostzeit?
Ja, also eigentlich eine schöne Zeit. 77 geboren in Leipzig, im Herzen von Leipzig. Eine schöne Kindheit gehabt, habe das genossen, wusste ja damals nicht so genau, was heißt DDR überhaupt. Ja, das ging ja dann erst später los.
Deutsche Demokratische Republik.
Das ist so, da hast du vollkommen recht, Patrick, genau. Aber was das dann schlussendlich bedeutet, das war mir natürlich noch fern. Und ja, und mein Schlüsselerlebnis war eigentlich so mit 12 Jahren. Dann ging es ja los mit den Montagsdemonstrationen. Und das war schon so mein erstes Highlight dann. Ne? Also dann mein Papa mich abgegeben hat, zur Oma gebracht hat, im September war das, ja, und dann die Demonstration besucht hat. Mit Tränen in den Augen. Und mich da zurückgelassen. Ich wusste ja gar nicht, warum. Ja, warum ist der jetzt so traurig? Und das habe ich dann erst viel, viel später realisiert.
Du hast es, glaube ich, auch dann realisiert, als dann plötzlich der Wechsel im Schulsystem kam. Kam dann mit voller Härte.
Mit voller Härte. Ganz so schlimm war es auch nicht. Aber es war natürlich erstmal sehr spannend, das alles mitzuerleben, die Wendezeit. Das war natürlich eine wilde, eine verrückte Zeit, ja, mit Begrüßungsgeld und den ersten eigenen Kassettenrekorder vom Begrüßungsgeld zu kaufen. Und ja, es war dann einfach ein neues Schulsystem. Ja, plötzlich gab es dann Punkte, es gab einen neuen Lehrplan, ja, es standen andere Fächer im Fokus. Aber ja, war spannend, hat Spaß gemacht.
Nach der Schule, Bundeswehrzeit, Westdeutsch, da hast du gesagt, ja, mache ich, nehme ich mit.
Absolut, ja. Also ich habe dann ein Abitur gemacht, ja, in der 12. Klasse, also nach 12 Jahren, war dann 1995 fertig und habe mir dann auch gesagt, hey, ich will das schnell hinter mich bringen, habe mich vorzeitig mustern lassen. Ich war noch 17 Jahre damals zur Musterung, damit ich dann schnell in einem Jahr das wegbekomme. Und dann war so der Plan, es gab noch keinen Plan. Ja, vielleicht Lehre machen, vielleicht studieren, aber erstmal ab zum Militär. So ist es.
Weißt du noch T1 oder T2 oder Bettnässer ausgemustert?
Nein, hast du. Weiß ich noch ganz genau. T2, weil ich nicht der Größte war. Und es gab dann diese Musterungsuntersuchung. Ja, das kennt man ja. Dann
wird husten
man
noch Sie mal.
Husten Sie mal. So ist es, ja. Und dann wurde ich nachgemustert mit 1, weil ich soll zur Infanterie kommen. Ja, also die Ärztin hat dann zu mir gesagt, ja, also wegen der Größe nur T2. Nein, T1. Ab in den Schützengraben.
Ja, ab in genau. Den Schützengraben.
Genau so ist es.
Viel spannender wurde es dann danach, denn du hast dich für eine Lehre interessiert und hast auch eine Lehre begonnen im Bereich Rauchwaren. Das lassen wir erstmal wirken, weil Rauchwaren, da muss doch bestimmt jeder jetzt erstmal nachdenken, was sind Rauchwaren?
Genau. Ja, gibt noch eine kleine Vorgeschichte. Nach dem Militär, das kennen ja viele, ja, erstmal keine Lust gehabt zu studieren. Erstmal beworben auf eine Lehrstelle und mit Abitur konnte man damals verkürzt eine Lehre machen, 2 Jahre. Dann habe ich gesagt, komm, das mache ich erstmal. Mache erstmal 2 Jahre Lehre, guck mir das an. Habe bei einer Firma angefangen, bei mir in der Nähe von Leipzig und die hat dann irgendwann gesagt, du musst jetzt nach Rendsburg bei Kiel und ich habe damals sage und schreibe 500 D-Mark, ja, D-Mark, nicht Euro verdient. Ja, der hat die Miete schon mehr gekostet da oben in Kiel und habe dann dort das Unternehmen verlassen und habe mich dann neu umgeschaut und bin dann in der Tat in eine Firma gekommen, die mit Rauchwaren handelt. So sieht's aus.
Groß- und Außenhandelskaufmann bist du geworden. So, aber Rauchwaren, was sind Rauchwaren?
Also
du rauchst doch nicht.
Nee, damals auch nicht, ja. Und ich habe aber natürlich gedacht, es geht um Zigaretten. Und ich gesagt, gut, zu der Zeit, ja, läuft bestimmt. Ne?
Philip Morris.
Philip Morris, Marlboro Man, kennt man alle noch aus der Kinowerbung. Mhm. Ja, und dann habe ich mich zwischen Füchsen und Nerzen wiedergefunden. Also Rauchwaren, das sind tatsächlich Pelze. Ja. Also ich habe meine Ausbildung gemacht in einem Pelzhandelsunternehmen. Und ja, für die Wissenden in Leipzig war das halt damals ein ganz großes Thema. Ja, das war also die Devisenhandel fast Nummer eins für die DDR. Es war die Drehscheibe, sagt man immer so, zu Westdeutschland oder zum Westen. Ja, Russland damals großer Pelzproduzent. Und man sieht das überall, wenn man durch Leipzig läuft, überall Pelzwaren, ne, Rauchwaren, Kirchner etc. pp. Das sind die Pelze dann veredelt und verarbeitet haben. Und eine ganz witzige Randnotiz noch an der Stelle, als ich das dann meiner Oma erzählt habe, sagte die, du weißt schon, dass dein Uropa auch in der Branche unterwegs war. Ja, da hat sich ein bisschen der Kreis geschlossen. Ja.
Also familiäre Bande im Bereich der Rauchwaren. Du könntest heute noch Fuchs, Nerz, Chinchilla, Zobel, Nutria, alles gut auseinanderhalten.
Zobel, genau. Chinchilla weniger, aber Zobel, ja, genau, das passt noch. Habe ich gelernt, das ist wirklich so. Ich habe es von der Pike auf gelernt, also nicht nur einzukaufen, zu sortieren, ja, um sie dann auch auf den Auktionen zu verkaufen, wo ich es dann auch gemacht habe, war auch weltweit unterwegs, habe also auch die Ware dort eingekauft, habe sie auch verkauft. Und das Spannende ist eigentlich, dass man das dann auf Auktionen verkauft. Also da gibt es nicht dieses klassische Shop-Geschäft, ja, da gehe ich dann mal hin und verkaufe die Pelze, sondern das wurde dann über Auktionen verkauft in Leipzig. Ja.
Da könnte man doch Rückschlüsse ziehen, indem man sagt, der Thorsten war damals schon ein Schnellrechner.
Ja, ja, könnte man, Patrick, ja, genau. Ja.
Also du hast damals nicht nur Waren via Auktion verkauft, sondern auch noch eine IT damals aufgebaut.
Korrekt, genau, also ich hatte sehr alte Chefs und die hatten noch eine alte IT logischerweise. Und dann kam das ja so langsam in der Zeit, hey, wir brauchen mal ein gutes Datenbanksystem. Das war also alles noch mit Nadeldrucker, wer das noch kennt von früher. Und ja, durfte das dann nebenbei noch mit aufbauen. War eine sehr spannende Geschichte. Also das ganze, ja, Warenwirtschaftssystem im Endeffekt und Auktionssystem. Ja,
und der Umgang mit Geld.
Und der Umgang mit Geld, genau, Patrick.
Ja. Berufsbegleitendes Studium, genau. Was hast du dann gemacht?
Also ich habe erstmal meine Lehre beendet, Kaufmann im großen Außenhandel und dann ging es im Prinzip darum, die Firma eventuell zu übernehmen. Und dann hat mir einer meiner damaligen Chefs angeboten, berufsbegleitend zu studieren. Das fand ich sehr, sehr interessant, Theorie und Praxis gut zu verbinden. Habe das dann gemacht und habe dann BWL studiert in Leipzig, parallel zu meinem Job damals in der Rauchwarenbranche, ja.
Bist aber eigentlich ganz froh, dass du da nicht kleben geblieben bist, ja, weil die Pelzbranche war auf dem absteigenden Ast und ist auch bankrott gegangen.
So ist das. Die Firma hat dann auch Konkurs angemeldet. Ich würde auch sagen, ist auch gut so. Ja, bin ein tierliebender Mensch. Du weißt das, ja. Ich habe einen kleinen Mini-Zoo zu Hause, sage ich immer liebevoll. Das war schon immer, da gab es Gewissensbisse. Das ist in der Tat so. Und ja, die Firma wurde dann abgewickelt. Das ist so. Und dann, ja, ergab sich das dann halt, dass ich auch dann auf der Straße stand, wie man so schön sagt, und arbeitslos war.
Wie lange?
Also 3 Monate hat es gedauert. Ja, 3 Monate.
Kannst du dich dann noch dran erinnern? War ein Scheißgefühl?
Erstmal ja. Ja, fällt es natürlich erstmal in ein Loch, das kennt jeder. Und ja, ich habe es aber dann auch als Chance gesehen, mich neu zu orientieren. Ja, ich habe da gutes Studium in der Tasche gehabt, hatte die praktische Erfahrung, habe auch noch Ausbildereignerprüfung gemacht und so weiter. Und da habe ich mir eigentlich über meine Zukunft keine großen Gedanken gemacht. Und ich fand es ehrlicherweise sogar spannend, das mal alles mitzuerleben, wie das so ist, wie sich das anfühlt auf dem Arbeitsamt. Aber die haben mich eigentlich ganz schnell vom Hof gejagt, weil sie gesagt, was wollen Sie denn überhaupt hier? Schreiben Sie Bewerbung und dann kriegen Sie bestimmt auch was. Ja. Aber war eine interessante Erfahrung. Muss man mal gemacht haben.
Aber da kam der erste Schritt zum Discounter jetzt. Nämlich, du hast Bewerbungen verschickt an Aldi und an Lidl gleichzeitig.
Korrekt.
Also musste ich das ja schon, Discounter und Produkte und Zahlen etc. musste ich gereizt haben. Und Aldi war der Erste, der sich gemeldet hat.
Korrekt. Kleine Vorgeschichte noch. Ein guter Kollege vom Studium hat mir damals gesagt, Mensch Thorsten, wenn du irgendwas brauchst, du kannst gut mit Leuten umgehen. Ja, der Handel gefällt dir. Da wusste er, wo ich gearbeitet habe. Guck doch mal Discounter. Da kam eigentlich so der erste Tipp. Dann war Penny sogar noch, stand noch mit im Raum. Und genau wie du gesagt hast, habe ich mich bei Aldi und Lidl beworben. Und das ist immer so der Running Gag. Aldi hat sich halt schneller gemeldet als die Lidl-Leute, ja.
Dabei heißt es ja erstmal zu Penny.
Erstmal zu Penny, genau. Das wär logisch gewesen, genau so ist es.
Ja, genau. Na gut, Aldi hat sich gemeldet, so. Korrekt. Und dann durftest du da 3 Monate erstmal hin. Ja. Es waren auch nur 3 Monate, weil genau. Die Story, die musst du erzählen. Was ist dir da passiert? Du musstest ja auswendig lernen, wie so ein Bekloppter.
So sieht's aus.
Weil damals gab es noch keine digitalen Kassensysteme und du musstest alle Zahlen nach irgendwelchen kryptischen Nummern.
Genau, also die sogenannten PLU-Nummern, das war wirklich so. Also wir hatten damals noch keine Scannerkassen. Ja, also diese ganzen Barcodes heute, das gab's alles nicht. Und du musstest wirklich über Tastatur jede einzelne Nummer, 3-stellige Nummern übers Kassensystem eingeben. Und die Geschichte ist die, als ich dort dann unterschrieben hatte, sagte die Verkaufsleiterin zu mir und gab mir so einen Karteikasten, ja. Und da waren Fotos drin und da stand hinten drauf eine dreistellige Nummer und das waren die Produkte von Aldi und die lerne bitte auswendig. Das waren so roundabout 500, 600 Artikel damals. Und es war hardcore. Ich habe dann versucht, irgendwie ein System zu erkennen. Gab kein System, also es war wirklich wild und durcheinander. Ja, und dann gab es den ersten Tag an der Kasse bei Aldi und dann habe ich festgestellt, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas stimmt mit den Nummern nicht. Und dann musste ich hinter ins Büro zur Verkaufsleiterin, die hat nun gedacht, ich habe nicht gelernt und dann stellte sie fest, sagte, zeigen Sie mal den Karteikasten und geht sie so durch, oh, Sie haben den falschen bekommen, Sie haben die falschen Nummern auswendig gelernt. Ja, und wer mal stupide gelernt hat, 14 Tage, 3 Wochen, der weiß, das kann quälend sein. Ich habe es auch nicht wieder löschen können im Kopf, also das war wirklich eine ganz schlimme Zeit, ja.
Schlimme Zeit war es vielleicht auch. Ich glaube, das war in dieser Aldi-Filiale auch nicht die beste Filiale in Deutschland. Da ging es dann nicht um Produkte, sondern eher um Kampfsport und Überleben, oder?
So sieht's aus. Also ich hatte das große Glück, am Leipziger Hauptbahnhof den Aldi führen zu dürfen oder hatte da meine Einarbeitung und ja, damals schon bekanntliches Bahnhofspublikum. Und wie du schon gesagt hast, also großes Diebstahlproblem, ja, die verrücktesten Leute, die da einkaufen waren, durch die Filiale gelaufen sind und den einen oder anderen musste man auch liebevoll mit dem Bundesgrenzschutz aus der Filiale begleiten, das ist so. Und ich wurde auch das ein oder andere Mal zu meinem Parkplatz begleitet mit dem Bundesgrenzschutz.
Ja, ist ja schön, eskortiert zu werden.
Eskortiert, genau. Fand ich damals nicht so cool, aber ja, genau.
Dann kam der plötzliche Wechsel zu Lidl, dann haben die sich doch noch gemeldet gehabt und du hast gesagt, ja jetzt springe ich, weil die haben welches Angebot für dich gehabt?
Genau, also es war bei Aldi erstmal nur Filialleiter mit Option auf mehr, klar. Und dann ist meine Bewerbung aufgetaucht bei Lidl, durfte dann dorthin kommen, hatte dann 2 Vorstellungsgespräche, hat mir extrem gut gefallen und es ist die nächsthöhere Stelle gewesen. Es hat sich damals als Verkaufsleiter, wurde das bezeichnet, also eine nächsthöhere Stelle.
Mit 6 Filialen?
Mit 6 Filialen, genau so ist es. Und ja, und dann habe ich im August 2002 den Vertrag bei Lidl unterschrieben, habe mich bei Aldi verabschiedet. Hab nicht verraten, wo es hingeht. Ja, die wissen es jetzt mit dem Podcast. Ja, ich habe gesagt, ich gehe wieder zurück in die Rauchwarenbranche.
Die genau. War dann schon tot.
Die war da schon tot. Na, es gab dazwischen auch noch Angebot, aber das können wir später nochmal klären. Nein, und dann habe ich bei Lidl unterschrieben. Genauso ist es ja.
Aber da gab es dann trotzdem eine Schwierigkeit, weil von oben kam dann die Direktive. 3 Filialleiter genau. Solltest du köpfen. Also genau. Jetzt nicht im wörtlichen Sinne, sondern solltest du entlassen.
Genau.
Und da hast du aber einen anderen Weg gewählt oder einen humaneren.
Genau.
Welchen?
Also zum einen muss man sagen, wenn man als Greenhorn sicherlich zu Lidl kommt oder auch zu Aldi, schwierig. Ja, also ich hatte schon Führungserfahrung, das war das Gute. Habe ja auch mit Mitarbeitern zusammengearbeitet, kannte meine Chefs. Hat man auch gelernt, wie man nicht sein möchte. Und das stimmt, mein Chef hat mir gesagt, hat mir einen Zettel hingelegt und gesagt, die 3 Filialleiter bitte entlassen. Und ich habe ihn erstmal angerufen und gesagt, dürfte ich die erstmal kennenlernen. Und das war für mich so ein erstes komisches Erlebnis. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und habe mir das dann erstmal selber angeschaut. Da gab es natürlich dann erstmal ein bisschen Theater. Ne? So nach dem Motto, Herr Friedrich, ja, Sie sind neu hier, Sie müssen sich da fügen und so weiter. Und ja, 2 von denen habe ich dann aber aus freien Stücken in der Tat entlassen müssen. Das war einfach so. Da haben auch Zahlen nicht gestimmt, Inventuren nicht gestimmt, wurden auch schlecht geführt, die Filialen, auch gegenüber den Mitarbeitern. Ja, und eine Filialleiterin, die mit auf dem Zettel stand, die hat mir noch bis ja vor kurzem noch immer schöne Weihnachten gewünscht, weil die ist dann bei Lidl tatsächlich in Rente gegangen. Ja, weil die dann, ich habe ihr geholfen, habe sie unterstützt, wir haben die Filiale gut entwickelt und habe mich also nicht verbogen.
Das hört sich gut an. Wenn man einmal in diesem Lidl-Kreislauf drin ist, dann gibt's da auch eine Karriereleiter, eine Hierarchieleiter und der nächste Schritt bei Lidl, der folgte dann oder sollte innerhalb von den nächsten 2 Jahren dann folgen.
Mhm, so ist das.
2004?
Ja, so bist du Anfang 2005, also 2004.
Genau, bist du zur Hauptfiliale nach Neckarsulm gewechselt.
Genau.
Was hast du von da aus dann geleitet?
Genau, also 2005, also 2004 Gespräch geführt und dann im Januar 2005 durfte ich dann dort anfangen und da ging es dann um das Thema, ja, man nennt das heute Category Management, Spiegelmanagement, also grundsätzlich, wie die Filialen im Endeffekt aufgebaut sind, ja, also wo was steht im Laden, so kann man es ganz einfach erklären, das war dann mein erster Job, genau, und das sollte nach 2 Jahren passieren, du hast es schon gesagt, also nach 2 Jahren sollte man schon den nächsten Schritt machen bei Lidl, so war das damals, ja, um dann weiterkommen zu können, ja.
Aber du hast den Bezirk Berlin geleitet, ist das richtig?
Korrekt, genau. Das haben wir noch unterschlagen, genau. Ich bin ja gebürtiger Leipziger. Die Zentrale war damals in der Nähe von Dresden und ich durfte dann in dem Berliner Bezirk leiten sozusagen, ganz genau. Hab dort auch gelebt mit meiner Frau, ja.
Privat war das aber dann eine Vollkatastrophe, weil du durftest mindestens ein halbes Jahr pendeln. Deine Frau ist Ingenieurin, hat bei VW Wolfsburg gearbeitet und genau. Da hast du auch einige Kilometer geschrubbt.
So sieht's aus. Also man muss sich das so vorstellen, nicht so wie heute, dass man lange Zeit zum Überlegen hatte. Also ich hatte 14 Tage Zeit, nach Neckarsulm dann zur Arbeit zu erscheinen. Wir hatten in Berlin gelebt. Ja, meine Frau damals bei VW in Wolfsburg gearbeitet. Sie ist gependelt. Und wir haben in der Tat in 14 Tagen dann Wohnung gekündigt, neue Wohnung gesucht, sind umgezogen. Und nach dem Umzug an einem Sonntag, es hat geschneit im Januar, bin ich dann 6 Stunden nach Neckarsulm gefahren und habe das 2,5 Jahre, fast 3 Jahre bin ich gependelt. Das hieß Montag früh 2.30 Uhr aufstehen, 3 Uhr ins Auto, damit ich 7, 7.30 Uhr in Neckarsulm bin. Und am Freitag ging es dann nach der Arbeit 19, 20 Uhr wieder zurück und ja, irgendwo gegen Mitternacht war ich dann zu Hause. Und dann ein kurzes Wochenende und das habe ich 3 Jahre lang gemacht.
Aber das geht auf die Pumpe. Also ich kenne sowas auch. Das ist nicht schön.
Nein, das ist nicht schön und bin meiner Frau extrem dankbar, dass sie irgendwann gesagt hat, hey, das kommt nicht gut. Ist auch ein Kollege von mir tödlich verunglückt. Das hat sicherlich nochmal einen Schlag gegeben. Und dann haben wir uns entschieden, nach Neckarsulm umzuziehen. Also meine Frau hat gesagt, sie sucht sich was bei Audi. Sie versucht sich zu bewerben. Fand ich extrem lieb und schön von ihr. Hätte ich nicht von ihr erwartet. Und dann ist sie zu mir über Umwege nach Neckarsulm gezogen.
Und ja. Das ist jetzt im Prinzip die schöne Story. 20 Minuten entfernt von Neckarsulm habt ihr dann gebaut.
Korrekt.
Erste Tochter kam zur Welt. Mhm. Und du warst dann in-house in Neckarsulm beschäftigt. Geschäftsführer Vertrieb, ist das richtig?
Genau, also ich bin über Bereichsleiter, also erst Bereichsleiter, Geschäftsführer, dann in der Lidl Stiftung auch gewesen. Das ist ja die Europazentrale. Es gibt ja Deutschlandzentrale und die Europazentrale, das ist die Lidl Stiftung. War dann noch Mitglied der Geschäftsleitung für den Einkauf zuständig für Lidl Deutschland und bin dann wieder zurückgewechselt in die Stiftung, also immer hin und her gesprungen. So kann man es, glaube ich, am einfachsten erklären. Und war dann zum Schluss Bereichsverstand für Vertrieb und Logistik.
Muss man aber noch ein bisschen erklären. Also es gibt da 2 Häuser in Neckarsulm und die sind irgendwie 3 Minuten voneinander entfernt. Genau. Und du bist dann gependelt auch.
So ist es, gependelt, ja. Es ist wirklich so. In Neckarsulm, das sind 3 Minuten, wie du sagst, einmal in der Rödelstraße, jetzt ja in Bad Wimpfen neu. Und dann am Stiftsberg, das sind 3 Minuten auseinander. Ja, die Deutschlandzentrale und die internationale Zentrale, mittlerweile ja auch Amerika, gehört ja auch mit dazu, deswegen international.
Ein Manko, innerhalb von 5 Jahren hattest du 6 Vorgesetzte.
Korrekt.
Da lernt man, glaube ich, auch was fürs Leben, sich da immer wieder neu anpassen zu müssen. Keine einfache Situation für dich, oder?
Ehrlicherweise brutal anstrengend. Auf der einen Seite, du hast es gerade gesagt, du lernst eine ganze Menge. Ne? Aber irgendwann fängst du immer wieder bei Null an. Du fängst dich immer wieder an, bei einem neuen Chef zu erklären, zu zeigen, wie ist deine Strategie, wie führst du, wie tickt dein Chef. Man muss sich da ja aufeinander ein bisschen einschwingen. Und das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Das ist in der Tat so, ja. Und hat auch Spuren hinterlassen, gebe ich offen zu, ja.
Dann sind wir beim Jahr 2020. Du wurdest berufen als Co-CEO von Lidl Österreich. Und dann bist du voll reingeplatzt in die nette Corona-Zeit. Und da musst du mal aus dem Nähkästchen erzählen, wie ist es dir dann an der Grenze als Pendler ergangen?
Also du hast es schön gesagt, so Ende 19, vielleicht noch die Geschichte kurz zu Ende erzählt. Mein damaliger Chef sagte zu mir, hey Thorsten, geh mal in die frische Luft. Ja. Geh mal in ein Land, versuch den Kopf mal frei zu bekommen. War ja auch nicht einfach, ne? Pendelei, mittlerweile ja auch das 2. Kind da und war jetzt sicherlich nicht einfach, erstmal zu sagen, oh, ich gehe jetzt mal nach Österreich. Und wie du schon gesagt hattest, eigentlich mit Corona nach Österreich. Und das war brutal. Also ich glaube, wir wissen heute gar nicht mehr, wie sich das damals so angefühlt hat. Also man erinnert sich noch dunkel.
Kein Toilettenpapier mehr.
Also kein Toilettenpapier mehr. Es ging nur noch um teure Masken, die im Nachhinein, wussten wir ja, viel Geld gekostet haben, nichts gebracht haben. Aber es war natürlich strange. Ne? Du wusstest ja nicht, was macht das mit dir? Ja, was macht das vor allen Dingen mit den Mitarbeitern in den Filialen? Das war ja immer die größte Sorge. Wie ansteckend. Wir kennen alle die Bilder aus Italien. Und ich bin wirklich, wenn ich dann sonntags losgefahren bin, ich wusste ja nicht, ob ich wieder zurück kann. Ne? Also war ja die Rede von, es war ja in der Schweiz, glaube ich, auch so, Grenze zu, ja, und dann kommst du nicht nach Hause. Ne? Und wenn du dann mit dem vollgepackten Autos nach Österreich fährst und dich unter Tränen von deiner Familie verabschiedest und nicht weißt, wann du zurückkommst, das war eine schwierige Geschichte, ja.
Aber da muss ich sagen, Nahrungsmittel ist immer eine kritische Infrastruktur, genau, und korrekt. Da gab es dann bestimmt vom Bund, vom Land Bescheinigungen und damit konntest du dann pendeln.
Nichtsdestotrotz, du hast es ja gerade gesagt, selbst mit Bescheinigung bin ich dann an die Grenze gefahren, ja, wer das so kennt, Richtung Salzburg und dann alles hell erleuchtet und die Leute wirklich im Vollschutz. Ne? Also wirklich weiße Anzüge mit Masken, vorgehaltenen Waffen wurdest du dann halt kontrolliert, Ausweis gescannt, eben genau diese Bescheinigung kontrolliert und dann musstest du jedes Mal erklären, warum du mit deinem Salzburg Kennzeichen aus Deutschland kommst, ja, weil du ja eigentlich nicht das Land verlassen durftest. Und das waren schwierige Zustände, muss ich schon sagen. Und Salzburg zu erleben, wer Salzburg kennt, weiß, wie voll die Stadt ist. Und ich habe immer gesagt, wenn ich dann unter der Woche zur Arbeit gefahren bin, das war so wie Salzburg Sonntag um 3 Uhr. Da war wirklich nichts los. Ja.
Damit ist ja eigentlich der Traum von Österreich geplatzt. Eigentlich ein schönes, ja, schönes Land, um sich da niederzulassen. Während deiner Dänemark-Ferien kam dann ein Anruf und dann hieß es, oh ja, Lidl sucht einen CEO Schweiz.
Ja, das haben sie mir damals noch nicht verraten. Ja, das hat man natürlich spannend gehalten, ja. Aber du hast recht, wir waren im August im Dänemark-Urlaub und ja, dann klingelte das Telefon. Ich habe gerade das Auto gepackt, wir wollten zurückfahren. Rief mich mein damaliger Chef an und sagte, du fährst jetzt mal nicht nach Salzburg, du kommst mal nach Neckarsulm. Und da gibt es immer so diesen Running Gag, ja. Also entweder bist du raus, ja, oder die haben irgendwas für dich. Und dann, ja, war ich schon ein bisschen nervös, als ich dann Montag nach Neckarsulm gefahren bin, ja.
Aber dann hieß es, okay, Schweiz, das neue Schweiz. Land. Und da hast du dich auch entschieden, deine Familie mitzuzügeln?
Also im ersten Schritt noch nicht, muss man dazu sagen, war immer noch Corona-Zeit, war immer ein bisschen ein heikles Thema. Und ich war ja auch froh, dass, auch wenn es für meine Familie extrem schwer war zu Corona-Zeiten, na, mit Homeschooling und so weiter. Also meine Frau hat da wirklich ja auch extrem drunter gelitten, ja, der Mann nicht zu Hause in der Pendelei, anstrengendes Business auch. Und da haben wir uns erstmal entschieden, dass die Familie noch zu Hause bleibt. Und ja, wie du schon sagst, mir wurde dann Schweiz angeboten und zur Geschichte gehörte dazu. In meiner Zeit damals in der Zentrale habe ich die Landesneuöffnung der Schweiz mitbegleitet. Und es war schon immer so ein Sehnsuchtsort. Ja, ich fand das immer schön, hier in Konstanz über die Grenze fahren, tolle Leute, tolle Landschaft. Hat sich immer irgendwie rund und richtig angefühlt. Und deswegen habe ich keine Sekunde überlegt, als man mir den Job angeboten hat, den CEO von Lidl Schweiz zu machen. Ja.
Dann warst du in Weinfelden stationiert. Mhm. Die Familie kam dann irgendwann nach.
Korrekt.
Aber 2023 kam dann quasi, ich verwende jetzt den Begriff Stallorder.
Stall- oder Marschbefehl.
Marschbefehl, da durftest genau. Du dann doch mal vorstellig werden in ja. Neckarsulm. Und was wurde dir angeboten?
Ja, ich hatte wirklich die Familie gerade mal so ein halbes Jahr bei uns. In der Schweiz und ich sollte wieder zurück nach Neckarsulm gehen. Und nach der langen Zeit, 21 Jahre für Lidl gearbeitet, habe ich mir da schon ein bisschen mehr gewünscht, dass man auf mich und meine familiäre Situation Rücksicht nimmt. Meine Familie ist in wirklich sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr gut angekommen in der Schweiz. Die Kinder haben sich sehr wohl gefühlt, die Frau hat sich sehr wohl gefühlt. Und ich werde den Tag nie vergessen, als man mir das sagte, ich nach Hause gefahren bin und meine Familie, es war Ferienzeit gerade, die waren alle zu Hause. Und mit Tränen in den Augen in der Tür gestanden haben und gesagt haben, ey Papa, du kannst gerne nach Neckarsulm zurück, wir bleiben hier in der Schweiz. Das hat mir schon einen Stich ins Herz gegeben, ja.
Jetzt möchte ich gerne mal so eine kleine Klammer machen, und zwar die Klammer dahingehend, du bist mit deiner ältesten Tochter auf dem Depeche Mode Konzert gewesen. Und das war ein sehr entscheidendes Konzert. Du bist ein großer Fan, auch seit den 80er Jahren. Und was ist da passiert?
Das ist genau der Tag, oder wir sind zum Konzert gefahren, die Clara und ich. Ja, und ich habe die Clara die ganze Zeit immer gelöchert und gesagt, Clara, ne, gesprochen, wollen wir in der Schweiz bleiben? Was soll ich machen? Soll ich zurückgehen? Soll ich kündigen? Und ich bin im Nachhinein auf der einen Seite so ein bisschen, ja, was habe ich meiner Tochter angetan? Aber ich muss sagen, die Clara hat das fantastisch gemacht. Also die haben wirklich ein tolles Gespräch auf dem Weg nach Bern gehabt und auch während des Konzertes. Und auf dem Rückweg habe ich die Clara dann angeschaut und habe gesagt, du Clara, ich beende das Thema Lidl, ich kündige am Montag, und so war es dann auch. Also das Depeche Mode Konzert ist sozusagen in Erinnerung geblieben mit meiner Tochter. Und ich weiß genau, das ist der Tag, wo ich dann die finale Entscheidung getroffen habe, Lidl zu verlassen. Ja.
Wir kommen nachher zurück zu deinem Weg, wie es beruflich weiterging. Jetzt waren wir ja gerade bei der Musik. Du bist ein großer Fan. Du bist auch ein großer Fan von Vinyl.
Ja, das ist so.
Also das heißt, du hast sämtliche Depeche Mode Konzerte, Platten, die sie veröffentlicht haben, bei dir daheim?
Fast alle.
Fast.
Wäre schön, aber dann müsste ich wahrscheinlich anbauen. Ja, aber ich habe eine ganze Menge, ja.
Und warum Vinyl?
Es entschleunigt. Ja, es hat sowas. Ich glaube, in der heutigen Zeit mit Streaming und allem drum und dran, das ist so, tut mir auch nicht gut. Ich bin auch mal so ein Springer beim Hören, und Vinyl zwingt mich zur Ruhe. Ja, also eine Schallplatte auflegen, das hat was Meditatives.
Aber nur eine Viertelstunde, da musst du drehen.
Ja, kommt auf die Platte an.
Patrick, okay.
Ja. Aber du hast recht. Aber wirklich von A bis Z das zu hören, es ist ein ganz spezieller Klang. Ja, du kennst dich ja auch aus, und das macht einfach was mit dir. Und da auf dem Stuhl zu sitzen und mal wirklich so eine Platte von A bis Z durchzuhören, tut gut, entschleunigt und ja, gefällt mir einfach. Und das Knistern einer Platte, also wer Vinyl liebt, weiß, was ich meine.
Der Sound ist einfach satter, er ist tiefer, es sind nicht Nullen und Einsen, die digital erzeugt sind.
Genau,
und
analog, ja.
Ja, genau. Mhm. Das hört sich gut an, aber kannst du denn das auch geräuschfrei oder störungsfrei genießen, denn du hast eben in einer kurzen kleinen Bemerkung gesagt, ja, wir haben ja so einen kleinen Mini-Zoo zu Hause. Das heißt, ihr habt 3 Hunde, 2 Katzen. Die sind dann immer friedlich, wenn du Musik hörst, oder?
Ich habe das Privileg, mich zurückziehen zu können. Ja, ich habe so einen kleinen Raum bei mir, da steht die Anlage drin, mein Büro, ja, wie auch immer, kleine Kaffeemaschine noch mit dabei. Und genau, und da darf ich mich zurückziehen, bin ich sehr dankbar. Also ich glaube, im Wohnzimmer wäre es eine Katastrophe. Da gäbe es Kritik von allen Seiten oder lautes Hundegebell, ja.
Wohnzimmer, es gibt auch bei euch noch eine Küche, da steht noch eine Kaffeemaschine und da kommen wir zum nächsten Hobby. Du bist ein Kaffeekonnoisseur, würde ich das mal. Oh,
danke für das Kompliment.
Würde ich das mal sagen. Also nicht nur so ein Barista, sondern ein absoluter Genießer, der sich ja wirklich penibel damit beschäftigt, den idealen Kaffee zu kreieren für den jeweiligen Geschmack. Warum ist das für dich so eine Leidenschaft geworden?
Ja, also klar, das haben mich schon einige gefragt. Also ich bin wie jeder andere auch über Filterkaffee und Nespresso-Kapseln irgendwann mal beim Siebträger angekommen. Ja, also eher.
Also vom Blümchenkaffee weg?
Vom Blümchenkaffee weg, genau so ist es. Und über einen guten Kollegen, der hat gesagt, Mensch, so ein Siebträger, probier das mal aus. Und das ist ja ein unglaublich komplexes Thema. Und ich habe mir das wirklich alles selber beigebracht. Hauptsächlich Videos, YouTube-Videos von den Kaffeemachern aus Basel, also Kompliment, machen die wirklich toll und habe mir alles selber beigebracht und ja, es hat mich irgendwie angefixt. Es gibt so viele Parameter, was man einstellen kann. Es ist ein tolles Naturprodukt, ja, mit einer gewissen Geschichte dahinter und da wirklich den Idealzustand zu finden, ja, also das ist, braucht schon einiges an Equipment und auch Erfahrung und es macht mir einfach Freude, mich da weiter vorzuarbeiten, Fehlerquellen auszuschließen. Da gibt's jede Menge. Man kann viel falsch machen beim Kaffee, beim Siebträger machen.
Sag mal kurz was, damit man das so ein bisschen mitbekommt. Ja. Also es gibt unterschiedliche Kaffeesorten. Es gibt unterschiedlichen Druck, den die Kaffeemaschine, wie man den Kaffee durchpresst. Es gibt einen Mahlgrad. Es gibt eine Temperatur. Es gibt, gibt es sonst noch?
Du hast das Wichtigste vergessen.
Was habe ich vergessen?
Das Wasser.
Das Wasser. Härtegrad des Wassers.
So, da fängt's schon an, ja. Also es ist wirklich so, du hast es schon gut gesagt, also erstmal, welchen Kaffee überhaupt, Arabica, Robusta, Wassersorte, ja, Qualität des Wassers, welchen Härtegrad, ja, Druck ist das Entscheidende, Mahlgrad ist das Entscheidende, Temperatur, ganz entscheidend und auch Luftfeuchte. Also in der Tat so, also wenn das Wetter wie heute so ein bisschen neblig ist, dann kann schon mal sein, dass die Mühle nachgestellt werden muss und das merkt man dann schon, ob der Kaffee 1-2 Sekunden länger läuft in die Tasse, ja.
Und das schmeckt man auch?
Ich würde behaupten, ja.
Da spricht der Connoisseur, der absolute Spezialist. Du hast dich da deshalb auch gut vorbereiten können, weil du hattest ja auch mal ein Jahr Leerlauf. Und da sind wir wieder zurück beim Werdegang. Nach diesem Konzert hast du gesagt, ich mach das nicht, ich kündige. Und du hast gekündigt, ohne einen neuen Job in der Tasche zu haben.
Genau. Also das war... Ja. Zum einen muss ich wirklich sagen, durfte ich noch etwas länger arbeiten. Das ist eher untypisch in den Funktionen, also auch gerade bei Lidl. Also wenn man die Kündigung einreicht, dann ist man eigentlich am nächsten Tag draußen. Und da, ich fand es gut. Ich durfte noch 2-3 Monate die Übergabe machen mit meinem Nachfolger. Und es war in der Tat so, im September dann habe ich meinen Austritt noch verhandelt, wie man das halt so macht. Und ja, hatte eine lange Kündigungsfrist, 24 Monate, du hast es ja schon angesprochen. Und habe es auf 18 Monate runtergehandelt, weil ich ein bisschen auch Angst hatte, was macht das mit dir? Ne? Also 2 Jahre zu Hause, hat sich irgendwie komisch angefühlt, wenn man so 21 Jahre im Hamsterrad ist. Und ich wollte ja dann auch wieder arbeiten.
Du wolltest ja nicht abtrainieren.
Und das war ein komisches Gefühl. Also wirklich dann zu kündigen, ohne einen neuen Vertrag in der Tasche zu haben, das ist, da fällst du erstmal in ein Loch. Also wer das schon mal erlebt hat.
Aber dafür hast du ja Kaffee, der pusht ja wieder ein bisschen hoch.
Habe ich Kaffee gehabt, genau.
Und dann irgendwann kam sogar mal ein Anruf vom Herrn Denner persönlich. Ja, genau. Und dann irgendwann sagt er, wir warten sogar auf dich.
Ja, genau. Gut, also wie gesagt, klar, die Geschichte, das können wir dann vielleicht das nächste Mal oder ein andermal noch besprechen, aber in der Tat war es so und ich hätte ja nicht damit gerechnet, dass man so lange auf mich wartet. Also ich bin heute noch extrem
dankbar. Auch ein Privileg.
Auch, ja, darfst du so sagen. Also ist ein Privileg, definitiv. Mhm. Und fand das extrem wertschätzend, ja, weil es ist keine kleine Firma, ja. Du hast es schon gesagt, fast 4 Milliarden Umsatz, 6.500 Mitarbeiter und in der Tat war das dann so, dass wir in die Gespräche gegangen sind, ja, und das hat gematcht. Also ich habe mich da von Minute 1 verstanden gefühlt, wohlgefühlt auch und habe dann relativ zügig auch zugesagt, beziehungsweise war immer noch im Raum, warten die überhaupt so lange? Ne? Und dann waren wir in den Ferien auf Teneriffa, ja, und habe dann meine Austrittsvereinbarung sozusagen denen mal zur Verfügung gestellt, damit sie es prüfen können. Und ja, dann gab es den Anruf und sagt, Herr Friedrich, wir haben da was für Sie. Sie könnten anfangen bei uns im Januar. Und ich habe gesagt, ja, aber geht ja erst 1.1.25. Und ja, wir wissen das. Und das war schon ein wahnsinniges Privileg. Und dann macht auch die freie Zeit, die man hat, richtig viel Spaß, wenn man weiß, man hat einen Anschlussjob.
Und da war zum Beispiel Kaffee ein Thema.
Und da war Kaffee ein Thema.
Dann gibt es ja noch weitere Themen, die du da noch hast einbauen können. Kaffee ist das eine, Bier ist das andere. Du engagierst dich. Wo? Bis heute?
Im Bierbrauverein Brotikofen. Patrick, wir beide.
Ja. Wir beide, ja, stimmt. Ja, genau. Stimmt.
Du bist auch neu dazugestoßen, ja, ganz genau.
Ja, erzähl
Schöne
mal.
Schöne Geschichte. Also, es gab in Brotikofen ein Fest, da hat sich der Bierbrauverein vorgestellt. Ja, bin ich kurz hingegangen, Bier hat geschmeckt, die Jungs waren sympathisch und dann, ja, du bist halt Deutscher, ne? In der Schweiz und dann lernt man ja schon so ein bisschen das Vereinsleben. Ja, das bringt ja auch ein bisschen die Nähe auch, so ein bisschen ein paar Leute kennenlernen aus der Region, aus der Gemeinde. Und dachte, ich probiere das einfach mal und ja, bin heute noch dabei. Die Zeit manchmal ein bisschen knapp, der Bierbrauverein, wenn der ein oder andere das hier hört, das tut mir natürlich leid, dass ich nicht immer dabei sein kann. Aber ich schätze das extrem. Es ist ein ganz tolles Team, bunt durchgemischt, alle Facetten, alle Altersklassen, alle möglichen Jobs. Und es geht ums Bierbrauen und das ist das Schöne, ja.
Aber auch ums deutsche Reinheitsgebot.
Naja, das versuchen wir so ein bisschen zu umschiffen, aber alles gut. Nein, ist schön, macht Spaß, ja.
Jetzt gibt's noch ein Thema, Auto. Was bist du für ein Typ, Verbrenner oder E-Mobilität?
Beides, ja. Also ich finde beide Fortbewegungsarten spannend, ja. Und ich glaube, da brauchen wir nicht um den heißen Brei rumreden. Irgendwann werden wir uns mit alternativen Antriebsmethoden beschäftigen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich bin ganz ehrlich, so ein Verbrenner, das ist schon was Feines. Also schon alleine vom Sound, ja.
Aber um täglich dann ins Büro zu kommen, da nutzt du?
Elektrisch.
Ja,
ganz genau.
Wie lange bist du da unterwegs?
Ja, Zürich, das ist natürlich je nach
Verkehrslage.
Verkehrslage immer mal wieder ein bisschen schwieriger, aber so eine Stunde 15, ja.
Da bist du auch Podcast-Hörer oder bist du Telefonierer am Morgen, der schon alle wild macht?
Um Gottes Willen. Also weder abends noch früh brauche ich Telefonate. Also ich bereite mich früh gerne. Ja, so, da muss der Körper in Schwung kommen, da höre ich Podcast, ja, nehme noch einen schönen Kaffee mit, ja, im Kaffeebecher. Und ich habe lange Tage und da bin ich auch froh, wenn ich da nicht nochmal telefonieren muss, ja, also Podcast-Hörer, ja.
Und vorab schon, direkt am Morgen, Personal Fitness, irgendwie was für sich getan, ja, 15 Liegestütz und damit man...
Ich gelobe Besserung, ja, also es ist so, mein Morgen beginnt in der Regel 5 Uhr. Und ich bin noch in der Findungsphase, ob ich jetzt um 4 aufstehe und bis 5 Sport mache oder vielleicht mal später ins Geschäft fahre. Und abends bin ich halt eben auch erst 19, 19.30 zu Hause. Also es kostet viel Überwindung, aber wie immer Ausrede. Also den Sport braucht es definitiv als Ausgleich. Und ich versuche das jetzt irgendwie in 26 einzubauen, ja.
Ein guter Vorsatz. Wie ist das? Eigentlich ist doch dann die Rückfahrt ein guter Katalysator, dass man auch mal wieder wegkommt, abschalten kann vom Tagesgeschehen. Wie viel nimmst du da eigentlich mit nach Hause abends noch oder überlegst für den nächsten Tag? Gelingt dir das? Gibt dir da die Familie Halt, dass du sagst, ah ja, jetzt lassen wir mal alle 7 gerade sein, Geschäft ist Geschäft und kann man sich da lösen?
Also ich würde lügen, wenn ich sage, das klappt ohne Probleme. Also das ist in der Tat so, dass ich, und das ist ja nun das erste Jahr auch bei Denner, das ist ja normal, dass man da jetzt nicht im ersten Jahr ein entspanntes Jahr, es sind viele neue Eindrücke, du lernst neue Dinge kennen etc. pp. Und musst dich auch auf die neue Situation einstellen. Ja. Und momentan nehme ich wirklich noch viel mit nach Hause, das ist so. Und ja, auch manchmal zum Leidwesen der Familie, aber ich denke, das wird mit der Zeit auch besser werden, ja, und dass ich mich dann auch um meine Familie vollumfänglich kümmern kann. Ja.
Dann kommen wir mal zurück zu deinen Erfahrungen. Ein Jahr Denner, Gratulation, aber du hast Erfahrungen von jetzt im Prinzip in diesem Arbeitsfeld von 2 Konzernen, Lidl und Denner. Was sind so für dich nach einem Jahr die größten Unterschiede? Wie würdest du die Dinge festmachen?
Also der größte Unterschied ist eigentlich, wie das Unternehmen geführt wird, also wie menschenbezogen das geführt wird. Also das Miteinander, auch im Kontext der Mikro, ja, und auch Denner intern, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das schätze ich sehr. Der Umgang miteinander ist ein ganz anderer. Das ist genauso kompetitiv. Wir müssen genau unsere Zahlen liefern. Wir haben eine starke Konkurrenz in der Schweiz, aber das Miteinander schätze ich schon extrem. Und der andere große Unterschied ist, ein Discounter wie Lidl, der ja genau wie Aldi extrem effizient aufgestellt ist, wo jeder Prozess, jedes System geschliffen ist, wirklich bis zum Letzten und man immer wieder ja auch sich verbessern will, ne, weiterkommen will. Ich glaube, da können der ein oder andere Schweizer Unternehmen noch was von lernen. Das ist halt einfach so. Das ist, sollte bekannt sein. Und da würde ich den Denner auch nicht ausschließen. Ne? Ich glaube, da ist viel Gutes passiert. Tolle Entwicklung auch über die Jahre. Aber wir müssen in der heutigen Zeit einfach noch mehr am System arbeiten, noch mehr an den Prozessen schaffen, ja, um da ja auch ein Stück weit effizienter, agiler und resilienter auch zu werden. Ne?
Wie darf man dich als Chef sehen? Was bist du für ein Typ? Der Spielertrainer.
Also ich habe es wirklich in der Tat, ich versuche es immer mit einer guten Mannschaft zu erklären. Ich sehe mich immer als Teil des Teams. Ja, also ich gebe da, jeder hat seine Rolle im Team und egal, ob jemand in der Poststelle arbeitet oder eben CEO ist, jeder hat eine Aufgabe im Unternehmen zu erfüllen und das ist immer eine Teamleistung. Also ich alleine kann es nicht schaffen, aber der Mann oder die Frau in der Poststelle auch nicht. Und ich habe einen sehr kooperativen Führungsstil, gebe auch lieber Vertrauensvorschuss. Ich bin kein Micromanager, also ich gebe schon gerne die Leitplanken vor, entwickle gerne die Strategien. Aber ich möchte, dass ich meine Teams und meine Mitarbeiter in diesem Rahmen dann logischerweise frei entfalten können. Ja, und da gehört eine gute Fehlerkultur dazu, da gehört Vertrauen dazu und dann macht das auch Spaß. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist das wichtiger denn je, auch mit Empathie, ne? Also auch mit emotionaler Intelligenz, dieses tolle Stichwort, eben auch zu führen und nah bei den Leuten zu sein. Ja, das ist, denke ich, in der heutigen Zeit extrem wichtig, vielleicht wichtiger denn je.
Jetzt werden bestimmt einige weitere Journalisten, die diesen Podcast hören, fragen, ja, jetzt muss der Eich eigentlich kommen und muss Denner mit der Migros-Gruppe, da muss er mal jetzt ein bisschen bohren. Wie sieht das aus mit dem Mutterkonzern? Wie sieht das aus mit Denner? Sehr häufig in den Medien, sehr häufig in der Presse, besonders jetzt gerade, was in der NZZ verlautet wird. Aber das möchte ich gerade heute bewusst ausklammern und das nehmen wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt in einem zweiten Teil unter die Lupe. Von daher bin ich da jetzt fein raus, der Thorsten auch. Aber was mir eigentlich wichtig ist, ist, ich möchte den Mensch Thorsten beschreiben und beschreiben, wie er in dem Kontext Denner zu sehen ist. Beschreib mal Denner. Es ist ein sehr volatiles Geschäft.
Also ich glaube, wir sind momentan in dieser, ja, wie würde ich schon sagen, Findungsphase. Ne? Es passiert eine ganze Menge am Markt. Denner ist bekannt für einen hohen Markenartikelanteil von, sagen wir mal, roundabout 30%. Markenartikel in der Regel relativ teuer und wir sehen einfach, dass die Konsumenten immer mehr aufs Geld schauen und auch da ein Shift hin zu Eigenmarken passiert, hin zu günstigeren Produkten, also der Artikelmix verändert sich. Wir haben starke Player am Markt, das muss man auch sagen, auch Markteintritte von Action beispielsweise, Rossmann, es passiert eine ganze Menge und dem müssen wir uns stellen. Also ich glaube, jedes Unternehmen muss immer wieder schauen, was ist mein Profil, welchen Kunden habe ich, welchen Kunden möchte ich in der Zukunft ansprechen und genau in dieser Phase befinden wir uns jetzt beim Denner. Wir haben einen Plan, ja, den verfolgen wir auch konsequent und das 25er Jahr war also ein Analysejahr, wir haben unsere Strategie geschärft. Wir haben den Markt analysiert, wir kennen unsere Kundschaft und wir haben jetzt eine Strategie verabschiedet, die wir jetzt in den folgenden Jahren ja spürbar umsetzen wollen und da freue ich mich drauf.
Kannst du mir denn sagen, wer der typische Denner-Kunde ist? Früher war das ja viel für wenig. Das war das Schlagwort. Genau. Heute heißt es nah bei dir.
Ja, so ist es ja, genau.
Wer ist der Kunde? Und du hast eben noch ein Stichwort gesagt mit Markenartikeln 30%. Mhm. Willst du das reduzieren? Willst du Regionalität reinbringen? Also erstmal, wer ist der Kunde? Und zweitens, wie willst du das ändern?
Also ich glaube, bekannt ist eigentlich, dass wir auch viele Cherry-Picker haben, wie man die so schön nennt. Also die Leute, die nur Aktionen kaufen, die vielleicht noch zu einer Mikro gehen und dann ihre Markenartikel, ihre Aktionen beim Denner kaufen. Und wir haben es aber geschafft, auch mit unserem neuen Filialkonzept den Shift hinzubekommen, dass die Leute bei uns jetzt auch deutlich mehr frische Produkte kaufen. Das ist also etwas, was ich extrem begrüße. Und warum begrüße? Weil Genussmittel, also gehört der Wein dazu, sehr rückläufig ist. Ja, das ist bekannt. Das ist also kein Schweiz-Problem, es ist ein generelles Thema hin zu gesünderer Ernährung. Und
Die Gewohnheiten lösen sich auf.
Man merkt das auch bei den jungen Leuten, immer weniger Alkoholkonsum. Und das ist sicherlich etwas, was den Denner ausgezeichnet hat über die Jahre, ein wirklich fantastisches Weinsortiment anzubieten. Wir stellen uns da auch gegen den Trend, also diesen total harten Abwärtstrend. Also das können wir schon aufhalten, aber wir werden den Trend nicht umkehren. Und deswegen braucht es gute Alternativen. Also wir haben einmal diesen Weinkunden, ich sage immer so liebevoll, da kommt eben auch mal der Porsche-Fahrer vorbei und kauft sich einen schönen Wein bei uns. Und wir haben halt bunt gemischtes Publikum, ja, aber eher die Einkommensschwächeren, die vielleicht, sagt man zumindest, bei uns einkaufen. Das hat sich verändert über die letzten Jahre. Das sind so diese Geschichten, die man immer erzählt. Also wir haben mittlerweile wirklich eine breite Schicht. Also es kann sowieso jeder bei uns einkaufen, weil die kaufen bei uns ein. Aber es ist schon so, dass eher älteres Publikum bei uns einkauft, ja.
Und die achten auf Aktionen?
Ja, die schätzen auch schon den Schweizer Discount. Also das ist nicht zu unterschätzen und das ist auch ein absolutes Differenzierungsmerkmal zu den deutschen Kollegen und auch unsere freundlichen Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist ein absolutes Highlight und bin ich auch mega stolz drauf, so ein tolles Team zu haben. Also gerade die Mitarbeiter in den Filialen, in den Logistikzentren, die auch mal sich die Zeit nehmen in der heutigen Zeit, um auch mal ein Schwätzchen zu halten in der Filiale und den Kunden zu beraten. Und ich glaube, in dieser schnelllebigen Zeit, alles so hektisch, ist das sicherlich auch ein ganz tolles Thema für uns. Wir müssen da auch immer wieder Zeit haben für die Kundschaft. Und perspektivisch wollen wir natürlich auch die Jungen für uns begeistern. Ja, also diese, sag mal, pragmatisch einfach einkaufen wollen, schnell rein. Ne? Also es ist nicht jeder hat Lust, in den Supermarkt einkaufen zu gehen. Ja, manchmal möchte ich einfach schnell ein Bedürfnis befriedigen und möchte dann nicht auch eine Viertelstunde, 20 Minuten mit dem Auto irgendwo hinfahren. Ja, und du kannst in 10 Minuten in schweizweit erreichst du immer irgendeinen Denner. Und das ist ein totaler Benefit und da können die deutschen Kollegen nicht mithalten. Ja.
Du arbeitest aber auch daran, dass der Shop an sich, der Discounter an sich, freundlicher gestaltet ist. Dass man reinkommt und im Prinzip die Frische riecht.
So, ja. Ja? Und sieht.
Und sieht, genau. Und sieht. Wo setzt du da aber dann noch an? Das eine ist ja die Regionalität der Produkte. Das andere ist vielleicht auch die Überarbeitung des jetzigen Sortiments. Wirst du da zukünftig sagen, ich setze tatsächlich auf Eigenmarken, die noch unterrepräsentiert sind, die man gar nicht so kennt?
Also ich sage, dieses Thema Sortimentsgestaltung, Sortimentsveränderung beschäftigt die Händler ja immer. Also das ist jetzt nichts Besonderes, aber ich glaube, wir müssen da tiefgreifender vorgehen. Wie sieht das aus? Wir werden sicherlich unser Aktionsgeschäft, unser starkes Aktionsgeschäft, auch Markengeschäft, das zeichnet den dann aus, beibehalten, aber wir werden die Anzahl der Aktionen reduzieren. Da ist einfach, macht man zu viel einfach. Das sieht man auch teilweise in den Filialen, die sind schon recht vollgestellt, das kann man so sagen. Und Gleiches gilt auch für das Sortiment. Wir haben ein relativ großes Sortiment auf kleiner Fläche. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, Sortimentsreduktion. Das heißt, wir werden uns auf die richtigen Produkte fokussieren. Wir wollen die Eigenmarken weiter ausbauen. Den prozentualen Anteil, das wird sich ergeben. Also wir sind da ja jetzt dabei. Wir wissen ja, was unsere Kundschaft von uns auch braucht und erwartet. Und da wird es definitiv eine Reduktion geben im Sortiment. Aber Fokus auf Frische, auf Qualität und auch auf Eigenmarke. Und nicht nur im Einstiegssegment, sondern eben auch in einer guten Mitpreis-Range, wie man so schön sagt. Und ich mache das immer gerne am Beispiel Schokolade deutlich. Ja, wir haben die Schokolade unter einem Franken im Angebot und dann kommt lange nichts. Und dann gibt es die Lindt-Schokolade, die 4-5 Franken kostet. Und ich glaube, dazwischen braucht es etwas und da ist auch Luft und Raum neben den geschätzten Markenartikeln, dass wir da auch unsere Eigenmarke ausbauen. Und Regionalität, die Antwort bin ich dir noch schuldig. Ja, was ist Regionalität, Lokalität, ja, dieses ganze Thema ist immer ein schwieriges Thema für einen Discount. Wir haben die Denner Partnerbetriebe, die diese Regionalität spielen. Also hier um die Ecke in Berg beispielsweise, schöne Denner-Filiale
eröffnet.
Genau. Die haben so 20% dürfen die ihre eigenen Produkte dort auch besorgen, auch bei einer lokalen Metzgerei beispielsweise. Aber Regionalität ist auch Komplexität. Und ein Discounter lebt natürlich auch von der Einfachheit. Das heißt Einfachheit auch im Sortiment, Lesbarkeit für den Kunden. Also wir reden trotzdem noch von mehreren tausend Artikeln, die man führt mit den Aktionsartikeln. Auch nach Auslistung, also keine Angst, ja, da wird für alle was dabei sein. Aber Regionalität, man kann sich das ja vorstellen, wenn ich aus jeder Region die Butter, den Joghurt beschaffen müsste, dann wird es schon kompliziert. Ja, und dann auch teuer in der Logistik, in der Bewirtschaftung. Und da muss man einfach aufpassen, in seinen Systemgrenzen bleiben. Aber Regionalität, Genfer Weine beispielsweise, ist ein schönes Beispiel. Das ist eine Sache, die wir lernen mussten. Ja, also portugiesische Weine oder italienische Weine trinkt halt mal nun keiner in Genf. Und dann braucht es halt die Genfer Weine. Und dann haben wir die auch eingelistet. Also so viel Regionalität, schrägstrich Lokalität, brauchen wir definitiv im Sortiment, ja.
Jetzt gibt es natürlich auch im Einkauf bestimmt immer harten Kampf mit den Produzenten selber. Ich habe in der Presse gelesen, Coca-Cola gab es auch mal ein bisschen Stress. Ja, wir haben den Verhandlungstisch verlassen, aber jetzt ist er wieder da und Coca-Cola gibt's wieder beim Denner. Ihr habt da auch andere Möglichkeiten gehabt, aus anderen Ländern da was in die Filiale zu bringen, aber das hat dem Kunden, der Kundin dann irgendwie nicht geschmeckt, weil eben hatten wir ja schon das Thema Wasser beim Kaffee und das Wasser ist auch in anderen Ländern anders und es matcht dann nicht so.
Man glaubt es nicht, aber es ist in der Tat so, ja. Also die Coca-Cola, die du meinst, die man dann vielleicht aus dem nahen Ausland, also Parallelimport ist das im Endeffekt und das ist ein ganz probates Mittel. Ja, man möchte ja dem Kunden das Produkt weiter anbieten und man muss eben auch mit diesen Bandagen kämpfen. Das gehört einfach auch dazu. Wir wollen für unsere Kundschaft nun mal die günstigen Preise haben. Und dann ist das ein probates Mittel, das zu tun. Und das funktioniert in den meisten Fällen, manchmal auch nicht. Nun ist es nicht so, dass nun gar nichts verkauft worden ist, aber ich glaube, man schmeckt schon, ob die Cola aus der Schweiz kommt.
Und da gibt es auch nicht das Zwischenprodukt, also das ganz günstige Cola-Produkt und das Original. Ja, und dazwischen... Da wäre doch Vivi Cola aus der Schweiz, aus dem Aargau.
Müsste man mal in das Gespräch suchen, ja? Also finde ich einen spannenden Gedanken von dir.
Patrick. Ob die dann auch so viel.
Die Menge überhaupt produzieren können.
Aber das wäre doch dann vielleicht so ein Ding,
wo man. Selbstverständlich. Also wir schauen natürlich immer, und ich habe es ja gesagt, gerade wenn du dein Sortiment anschaust, gehört solche Überlegungen natürlich genauso dazu. Und jeder Lieferant, der auch in der Lage ist, dann auch qualitativ und auch quantitativ die Menge zu beschaffen und zu liefern, ist potenziell für uns, kommt für uns in Frage, ja.
Wenn man deinem Slogan Glauben schenken darf, dann müsstest du eigentlich beim ZDF arbeiten. Denn die Buchstaben ZDF stehen für Zahlen, Daten, Fakten. Da bist du bezüglich Zahlen, bist du kein Typ der Emotionen, denn du sagst, Zahlen lügen nicht.
Korrekt.
Und trotzdem musst du ja als Chef empathisch bleiben und musst diesen Realismus allen so weitergeben. Wie schaffst du das? Wie leicht oder wie schwer ist das?
Also natürlich, es kommt immer drauf an. Es gibt ja gute Zahlen, schlechte Zahlen, wie immer im Leben und mit einer gewissen Offenheit. Ja, also ich glaube, Transparenz, Zahlen zu erklären und nicht nur zu sagen, die Zahl ist jetzt so, sondern mir ist immer wichtig, auch zu verstehen, warum die Zahlen so sind und auch das den Mitarbeitern auch entsprechend zu erklären. Und ich glaube, das hilft im Verständnis. Also ich kann natürlich sagen, ja, bin ich zufrieden mit dem Umsatz oder bin zufrieden mit dem Umsatz. Wenn ich natürlich sage, aber wir haben das und das festgestellt und dem Thema wollen wir jetzt arbeiten oder schaut mal her. Ne? Das ist halt immer so die Aufgabe, die man dann hat, die jede Führungskraft bei uns hat. Das ist ja nicht nur mein Job. Und ich glaube, mit Transparenz, Offenheit und eben auch den Leuten ein Ziel zu geben und noch zu sagen, hey, keine Angst, ja, es gibt halt mal Wochen, die sind umsatzmäßig nicht so gut, dann kommen wieder gute Wochen. Wichtig ist die Analyse. Und du hast gerade eine schöne Sache gesagt, gerade Menschen, die sehr empathisch sind, leidenschaftlich sind, das hilft mir auch so, um mich zu kalibrieren an der einen oder anderen Stelle. Also das braucht es auch einfach. Ich meine, das ist ein hartes Business und im Endeffekt geht's um Zahlen. Ja, die Zahlen müssen stimmen, das ist einfach so. Wir wollen expandieren, wir wollen da sein für unsere gute Preise. Löhne müssen gezahlt werden und da braucht's Geld dafür. Aber wie gesagt, es kalibriert dich einfach und es gibt so eine Neutralität oder ja, kannst du einfach von der Lügen halt nicht, wie du schon gesagt hast. Ja.
Wie viele Leute sind da eigentlich bei dir im Kernteam? Mit welchen Leuten bist du eigentlich tagtäglich dran oder koordinierst und gibst die Leitplanken vor?
Gut, wie groß ist das? Meine Geschäftsleitung, also ich würde sagen, roundabout sind das so, also der innere Kern, mit dem ich wirklich am meisten zu tun habe, sind 10, 15 Leute. Nicht missverstehen, also ich bin keiner, der dann irgendwo in seinem Büro sitzt, da früh irgendwie ins Büro geht, Tür auf, Tür zu und dann wieder runterfährt in die Tiefgarage und dann vom Hof fährt. Bin sehr viel unterwegs. Also mir ist auch wichtig, in den Filialen für uns unterwegs zu sein. War das auch Weihnachten und auch zwischen den Tagen. Ich möchte die Leute spüren. Ich glaube, da entsteht Wertschöpfung, da passiert unser Geschäft. Also ich finde es total fatal, wenn man als Discount-CEO nur im Büro ist. Also man muss ja an die Basis gehen. Also ich will ja sehen, wie die Filialen vor Ort funktionieren, welche Probleme die Mitarbeiter haben. Und das sind Augenöffner oft. Ja, also die Probleme, die wir teilweise in der Zentrale diskutieren, sind gar keine Probleme in den Filialen. Die haben ganz andere Sorgen. Und da ist es auch wichtig, immer wieder sich zu kalibrieren und zu sagen, hey, was ist wirklich wichtig? Ja, was brauchen die Leute, um gut für den Kunden da zu sein, um sich wohlzufühlen bei uns.
Aber die Leute an der Basis, stell dir vor, du gehst jetzt irgendwo im Wallis in eine Filiale rein und dann, oh, das ist der Chef. Reden denn auch alle offen mit dir oder wissen die, dass sie mit dir offen sprechen können oder haben die Ehrfurcht und haben dann ein Kloß im Hals und sagen, oh Gott.
Das ist ja immer, ne, wie man sich selber so sieht, ja, und ich gebe dir absolut recht. Das ist natürlich im ersten Mal so dieser Moment, so, der Thorsten ist da. Und ich versuche, ich muss dann immer wirklich 3-4 Mal nachfragen. Ja, und bin dann wirklich so, ich trinke gerne einen Kaffee mit denen, ja, setze mich dann auch mal hinten in die Räumlichkeiten und spreche mit denen. Und ja, man merkt dann schon so, es braucht aber eine gewisse Zeit, bis sie sich öffnen. Ja, und der eine macht es schneller, der eine macht es vielleicht auch gar nicht, das gehört auch dazu. Aber mir ist halt auch wichtig, dass sie mich auch spüren, dass sie mich auch sehen, dass ich an der Basis bin. Und das baut sich über die Zeit einfach auf. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht erwartet, dass wenn man das erste Mal in die Filiale geht, dann jeder einem das Herz öffnet. Das wird sicherlich nicht funktionieren, aber ja, einfach seiner Linie treu bleiben, authentisch sein. Ich glaube, das ist das alles Entscheidende, keine Rolle spielen. Ich glaube, das merken die Mitarbeiter relativ schnell. Ja, Authentizität ist, glaube ich, das Schlagwort und das Wichtigste überhaupt.
Das nächste Schlagwort, was ich mit ins Spiel bringen möchte, ist das Thema lokales Sponsoring. Mhm. Wie bekommst du das lokale Sponsoring in den Thurgau?
Tja, gut, ja, das einmal ist das Fantastical, wo wir ja dieses Jahr Sponsor sind, da freue ich mich sehr drüber. Auch als Kreuzlinger, ja, ist das natürlich eine tolle Geschichte. Kenne das schon eine ganze Weile, das Fantastical, finde das Format sehr, sehr gut. Und da freuen wir uns. Und es geht natürlich noch einen Schritt weiter. Also Münsterling beispielsweise, FC Münsterling sind wir ja auch Sponsor. Und ich finde das lokale Sponsoring extrem wichtig. Ne? Das eine ist ja die Eishockey-Geschichte, die wir da sponsern.
Das ist ein nationales Sponsoring.
Wollte ich gerade sagen, tolle Geschichte. Aber ich glaube, und es zeichnet ja auch den Denner aus, die Regionalität, die Nähe zu den Kunden, die Verbundenheit auch zur Region. Und wir versuchen das jetzt entsprechend aufzubauen, ja, dass wir auch wirklich den Filialen beispielsweise auch die Möglichkeit geben, über Budgets Vereine zu sponsern beispielsweise. Und das finde ich eine ganz, ganz entscheidende Geschichte und auch einen tollen Beitrag, den wir leisten können und dann eben auch einfach Vereine, Veranstaltungen mit zu unterstützen.
Und nicht nur die Werbung in der Zeitung oder auf irgendwelchen Flyern.
Genau.
Wann kommt die Denner-App?
Die Frage stellt man mir häufiger. Sie wird 2026 lanciert, wird kommen. Ist für uns wirklich ein großer Meilenstein. Es tönt immer einfach, eine App zu machen. Da gehört eine ganze Menge mit dazu. Und ja, wir arbeiten mit Hochdruck dran. Es soll ein tolles Produkt sein. Ja, wir wollen die Kundschaft auch begeistern damit. Es soll auch einen Mehrwert bieten.
Und Welche Vorteile soll sie haben?
Möchtest du gerne wissen.
Ja, natürlich, natürlich.
Nein, also das hauptsächlich ist halt wirklich erstmal gute Angebote zu spielen, ja, auch Sammelaktionen zu haben. Loyalty ist das große Thema einfach an der Stelle. Einkaufslisten, Bezahlfunktionen sollen kommen, etc. pp. Also das wird unser Kommunikationsmittel in Richtung Kunde werden in der Zukunft.
Und wie kommt ihr an das Datenmaterial? Also wie kommt ihr dann an die Kunden? Die müssen sich aktiv einwählen oder sagen, ja, ich möchte diese App?
Extrem dankbar, dass uns da unser Mutterhaus, die Mikro, die Möglichkeiten gibt, die Login-Daten vom Cumulus zu nutzen. Also wenn natürlich der Kunde das dann auch entsprechend möchte. Also es muss keine Neuanmeldung geben.
Oder steht das im Kleingedruckten, dass er sich verpflichtet?
Alles gut. Das haben wir halt wirklich so klären können. Das ist natürlich fantastisch, um dann eben auch die Mehrwerte sofort den Kundinnen und Kunden zur Verfügung zu stellen, ja.
Digitale Preisschilder, hast du auch mal erzählt, die gibt's zum Teil, aber auch noch nicht überall.
Genau. Also wir haben ja unser neues Filialkonzept, was wir ausrollen gerade. Das sind jetzt knapp 240 Filialen von unseren knapp 900 Filialen, die wir umbauen. Vielleicht nochmal eine Zahl zu nennen, also das, wenn man sich überlegt, ja, wir bauen jedes Jahr so um die 50 bis 80 Filialen um sich das mal auf der Zunge zu gehen lassen. Das ist ein dreistelliger Millionenbetrag, den wir in die Schweiz investieren für diese Umbauten. Die Umbauten kosten viel Zeit und Kraft, ja, das sind dann auch mal die Filialen geschlossen für eine gewisse Zeit. Also wir haben ja hier zwei Standorte in Kreuzlingen schon umgebaut. Ganz tolles Beispiel, wie ich finde, ist auch die Filiale oben beim Landi an der Grenze, die Denner-Filiale. Und im Zuge des Umbaus, das hat auch ein bisschen was mit Technik zu tun, mit Infrastruktur, werden diese elektronischen Preisschilder eingesetzt. Im Übrigen nicht nur ein optischer Aspekt, sondern auch für die Mitarbeiter ein absoluter Gewinn, ja, weil diese Papierpreisschilder, das ist ja schon oldschool, verbrauchst einen Haufen Papier, ist sehr aufwendig. Ja,
also nachhaltig.
Auch nachhaltig, absolut. Ja. Und wir versuchen jetzt, so schnell es geht, auch Filialen noch auszurüsten, die noch nicht umgebaut werden, weil wir einfach diesen Mehrwert sehen von diesen elektronischen Preisschildern. Ja.
Thorsten Friedrich, in 5 Jahren beim Denner, was hat sich verändert?
Das ist eine gute Frage.
Glaskugel.
Das ist Glaskugel,
Was würdest du dir wünschen?
Was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass wir unseren ganzen Auftritt, unsere Sortimente, alles auf den Kunden wirklich zentriert haben, ausgerichtet haben, dass die Denner-App fliegt, dass das Sortiment steht, dass wir wegkommen, und das passiert ja schon vom, ja, wir seid ja nur Aktionshändler oder Markenartikel, Lieferant, wie auch immer, nur Genussmittel. Discounter, Alkohol. Ja, ich glaube, der Denner hat viel, viel mehr zu bieten und dass wir unseren Weg konsequent weitergehen, unsere tollen Mitarbeiter uns erhalten bleiben in der Zukunft. Ja, und der Markt, das muss man sagen, und nicht nur der Markt, auch das, was ringsrum um die Schweiz passiert, ist so extrem volatil. Also das ist jetzt so mein Wunsch logischerweise, aber es wird natürlich von ganz vielen exogenen Faktoren massiv beeinflusst. Das muss man klar sagen, wird die Schweiz beeinflusst.
Auch gesamtwirtschaftlich.
Konsumentenstimmung ist am Boden, ja, das ist einfach so. Ist vielleicht auch noch interessant für diejenigen, die zuhören. Ja, wenn man jetzt die neuen Zahlen sich anschaut, muss man einfach sagen, der Kunde hält sich zurück, ist noch verhalten. Wie gesagt, Konsumentenstimmung am Boden. Kann man ja auch nachvollziehen, wenn man sieht, was ringsrum so passiert. Und da reagieren die Schweizer schon sehr, sehr intensiv drauf. Also auch im Vergleich beispielsweise zu den Deutschen und Österreichern.
Weil sich das Konsumentenverhalten aber auch gewandelt hat, weil es auch ein gesellschaftliches Phänomen ist.
Absolut. Und auch viel, viel schneller Trends entstehen. Also das ist auch für einen Produzenten beispielsweise, ich hatte letztens wieder ein Gespräch. Früher haben die 2, 3, 4 Jahre Zeit gehabt, neue Produkte zu entwickeln. Und man merkt es jetzt, da gibt es irgendeinen TikTok-Trend, irgendeinen Insta-Trend und schon muss es ein neues Produkt geben. Dubai Schoki ist ein schönes Beispiel.
Ja. Matcha.
Und, Matcha, genau. Gut, das ist ja schon...
Ja, ich weiß, aber...
Wird schon ein bisschen länger gehen, aber... Um da auch die Trends mitzubekommen. Das ist also auch für die Industrie, für die herstellenden Firmen eine extreme Herausforderung. Und wir müssen natürlich auch wieder schauen, welche Trends können wir langfristig auch bei uns einsetzen. Und dann wieder die Frage, passt es zu unserer Kundschaft? Also du musst einfach selektieren. Du musst halt sagen, okay, jeder kann einkaufen, aber das ist die Kundschaft, das ist unsere Zukunft. Und für die musst du halt da sein. Und das ist brutal schwer.
Und wie schnell und flexibel seid ihr da? Wie schnell könnt ihr was Neues einführen? Weil du ja eben gesagt hast, das ist ein Prozess von mehreren Jahren.
Also ich glaube, wir können relativ schnell reagieren. Relativ ist das Stichwort. Also ich glaube, so innerhalb eines Jahres kannst du schon gewisse Trends, ich meine, man kann ein Produkt relativ schnell listen, das ist ja kein Problem. Ne? Aber wenn du jetzt beispielsweise sagst, es geht um strategische Neuausrichtung, du willst deinen Frischeanteil erhöhen, du willst proteinhaltige Produkte ausbauen, Bioprodukte, Fitnessprodukte, dann braucht das schon eine längere Planung, dann bist du schon so bei einem Jahr ungefähr. Ja? Mhm. Und darum geht es ja genau, diese Trends zu adaptieren und zu sagen, lohnt es jetzt auch? Ist das ein Zukunftstrend? Ja, braucht es das in Zukunft? Ja, oder braucht der Kunde eher günstigere Produkte, Einstiegsqualitäten, weil er eben mehr aufs Geld achtet? Und das ist eine unternehmerische Entscheidung, die man treffen muss. Ja, aber dafür bin ich ja mit meinem Team da, die entsprechend auch zu treffen.
Jetzt haben wir eben in die Glaskugel geschaut, beruflicher Natur. Jetzt schauen wir nochmal abschließend in die private Glaskugel. Was wünschst du dir?
Also, auf jeden Fall, du hast es ja schon gesagt, ja, mehr Sport machen, ja. Das wäre schon schön, ja. Das ist also mehr Selbstfürsorge ist, glaube ich, das Entscheidende. Und mehr Selbstfürsorge heißt auch mehr für die Familie da sein. Für meine beiden Töchter, meine geliebte Frau. Das, glaube ich, muss einfach sein. Und man wird ja auch nicht jünger, ja. Und ich glaube, mehr Selbstfürsorge, das wünsche ich mir einfach. Noch besser in Kreuzling ankommen. Ja, wir sind erst hergezügelt aus Bottighofen, fühlen uns aber hier sehr, sehr wohl. Freundschaften pflegen, Zeit für Freundschaften. Ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht hier und da zu kurz kommt im Alltag. Und ja, so gut es geht, auch reisen, die Ferien gut nutzen, das sind so die Themen.
Dann sag mir noch abschließend, du bist so ein Fan der Nordics. Mhm. Was findest du da so reizvoll dran?
Die wenigen Menschen, die da unter. Die Natur reizt mich einfach. Ich mag das Raue einfach, das Unberührte, die Weite. Ja, das kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen, wenn man den ganzen Tag viel mit Menschen zu tun hat. Ich bin ein totaler Menschenfreund, nicht falsch verstehen, aber es braucht halt auch mal ein paar Wochen im Jahr, wo es vielleicht noch mich und meinen Kaffee gibt. Ja, genau. Und das ist da oben schön.
Das war ein perfektes Schlusswort. Ich wünsche dir erstmal ein gutes strategisches Geschick beruflich, ein sicheres Händchen. Grüß mir deine Familie und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, wenn wir dann uns den anderen eben genannten Themen widmen können. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Thorsten, für deinen Besuch. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht. War ja Premiere. Ne? Wir haben ja schon im Vorfeld drüber gesprochen, mein erster Podcast. Ja, und ich komme wieder, versprochen. Hat Spaß gemacht, Patrick.
Vielen Dank. Ehrt mich sehr. Dir eine gute Zeit und auf bald.
Dir auch.
Ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen und Sie bleiben dran bei Ihrem Bodensee-Podcast.ch. Immer wieder neue Themen, immer wieder neue Folgen. Ich freue mich auf Sie. Tschüss.
Bodensee-Podcast.ch. Geschichten rund um den See. Spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.